befinden uns im Domarchiv und treffen die Musikwissenschaftlerin Elisabeth Theresia Hilscher.
Elisabeth Hilscher, ich bin Musikwissenschaftlerin an der Akademie der Wissenschaften in Wien hier. Forsche vor allem zum Thema Wiener Musikgeschichte, Kirchenmusikgeschichte, Archive, Kirchenmusikarchive und habe einen speziellen Forschungsschwerpunkt jetzt zur Musik an St. Stephan.
Damit sind wir auch schon mitten im Thema. Es geht um Josef Eibler, weil es da speziell ein Werk gibt, das immer am 6. Jänner im Stephansdom aufgeführt wird. Bevor wir jedoch darauf zu sprechen kommen, könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben, wer dieser Komponist war und welchen Bezug er zum Stephansdom hatte?
Eibler ist einer der Domsängerknaben gewesen. Er ist ein Cousin der beiden Heidenbrüder, kommt aus Schwechat, ist ein Lehrersohn und hat seine ersten musikalischen Schritte auch in der Kirche, in der Pfarrkirche von Schwechat gemacht, quasi in Assistenz seines Vaters, der dort Regenschore und Organist war. Und ähnlich wie bei den Heidenbrüdern ist es auch ein Hofbeamter, der auf der Durchreise von Pressburg nach Wien halt in Schwechat Reise, also Stopp macht, weil das ist genau eine Tagesstrecke gewesen, Schwechat, Heimburg, so ungefähr die Sache. Und diesen Buben am Klavier hört und sagt, wow, das ist ein begabter Knabe, St. Stephan braucht immer wieder Domsängerknaben, komm es doch nach Wien und lass uns den Buben vorsingen. Und so passiert es ihm, dass der Eibler an den Stephansdom kommt und hier seine Ausbildung erfährt. Eigentlich will er dann Jus studieren, weil das Musikerdasein ist ein brotloses und mühsames. Aber dann passiert es, dass der Familie ein Unglück passiert, das Haus brennt ab, alles geht den Bach runter, das ganze Vermögen. Und dann helfen die Brüder Heiden, vor allem der Josef Heiden, dem Cousin, und sagt, ja du, ich habe da Beziehungen und beim Grafen sowieso und der Gräfin sowieso, sie brauchen für Nachmittagsthemen mehr oder weniger Musikanten. Du kannst doch gut singen und spielen und ein bisschen komponieren, mach doch was Nettes. Und auf die Art und Weise taucht der Eibler in die Adelswelt ein, aber auch in die Welt der Musik und der Komposition und wird dann aber immer professioneller und immer besser, sodass er dann beschließt, ich werde jetzt Musiker. Jus ist schön, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich mache sozusagen eine Musikerkarriere. Vorteil ist, dass er schon durch seine ganze Sängerknabenzeit und auch durch diese Adelsbeziehungen, die ihm der Josef Haydn öffnet, Beziehungen in den Wiener Hof knüpfen kann, auch dort auffällt. Und dort ist ein höchstes Paar, das höchst musikalisch ist, der Kaiser Franz II. Der Erste. Und seine zweite Frau, die bourbonische Marie-Therese von Neapel-Sizilien, ist eine Cousine, die er dann heiratet als zweite Frau. Und die suchen für ihre wachsende Kinderschar und auch für sich selbst einen Musiklehrer, Instruktor, einen, der einen Musik herbeischafft, die Musik, die Hausmusik quasi organisiert. Und das wird der Josef Eibler. Und dadurch wird er immer stärker auch in die Hofmusik hineingezogen, bis er eben dann spät eigentlich schon, mit 59 Jahren letztendlich dann Nachfolger seines Lehrers Antonio Salieri als Hofkapellmeister wird. Er kann sich nicht lange freuen des hohen Amtes, denn nach 9 Jahren erleidet er einen Schlaganfall, angeblich beim Dirigieren des Mozart-Requiems, ist dann quasi halbseitig gelähmt, bekommt zwar 2 Jahre später denn einen ehrenvollen von Eibler, eine Nobilitierung, aber wie gesagt, das ist in der Zeit, dass eigentlich schon nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen ist.
Wichtig bei Josef Eibler ist ja zu sagen, Sie haben es schon erwähnt, seine Beziehung zu den Heidenbrüdern, auch zu Mozart. Und wichtig, damit er sich an sich auch etablieren konnte, sind da immer wieder Gönner.
Es sind Gönner, vor allem die großen beiden Gönner sind vor allem das kaiserliche Paar, die Kaiserin Marie-Therese, die hier wirklich bei Eibler, aber auch bei Michael Haydn, eine ganz wichtige Rolle spielt als Auftraggeberin. Und bei Eibler vor allem ist sie es, die ihnen den Hof bringt, hier auch hält, ihn hier sich wirklich entwickeln lässt. Er kann ein riesen Repertoire aufbauen, eine ganze große Sammlung der Kaiserin und des Kaisers, die man erst relativ spät wieder entdeckt hat. Das ist übrigens eine sehr private Sache gewesen. Und er hat nicht die Möglichkeit, hier mit den besten Musikern, Musikerinnen, Musikersängerinnen der Zeit hier zu arbeiten. Und das, was er studiert hat bei Albrechtsberger, dem großen Kompositionslehrer, der auch Beethovens Lehrer ist unter anderem, aber auch hat Eibler natürlich bei seinem großen Mentor Antonio Salieri ebenfalls entsprechend seinen Stil verfeinern können. Das konnte er natürlich hier im geschützten Bereich des Hofes hier wirklich entwickeln. Hier vor allem als Kammermusikkomponist, aber auch schon als Kirchenmusikkomponist. Was vielleicht noch wichtig ist, Eibler ist von seinem Lehrer Albrechtsberger sehr hoch gelobt worden. Er sagt, er ist der einzige Komponist, der eigentlich nach Mozart wirklich Mozart das Wasser reichen kann. Und wenn man diese Werke sich anschaut von Eibler, das ist keineswegs zu hoch gegriffen. Das ist ein Urteil eines sehr versierten Kompositionslehrers, der wirklich die Werke und die Komponisten seiner Zeit perfekt gekannt hat.
Man muss noch ergänzen, eben Eibler ist eine bekannte Figur im Wiener Musikleben. Sie haben es auch schon angesprochen, Frau Hilscher, seiner Zeit und durch seine Funktionen als Vizehofkapellmeister, Chorregent am Schottenstift, Musiklehrer der Habsburger und seine Tätigkeit auch im Tonkünstlerverein und bei der Gesellschaft der Musikfreunde. Kommen wir auf die Bedeutung Eiblers als Kirchenmusiker zu sprechen.
Als Kirchenmusiker ist sicher seine größte Bedeutung, weil es auch das Werk ist, das er als reifer Komponist vor allem komponiert. Einerseits natürlich in seiner Tätigkeit am Schottenstift, das ist quasi die Warteposition, bevor die Stelle am Hof frei wird. Also er ist ja parallel am Hof als Musiklehrer und privater Musikinstruktor des Kaiserpaares, aber eben auch, weil das eine nicht so gut ausreichend bezahlte Stelle ist, ist das Schottenstift hier wieder einmal eingesprungen, wie schon so oft, und hat hier einen Hofkapellmeister in expecto mehr oder weniger hier durchgeführt als Regenschore. Und da natürlich ist die Aufgabe, Kirchenmusik zu schreiben. Aber auch eine gute Folgung für den Hof natürlich, weil im 19. Jahrhundert die Aufgabe der Hofkapelle vor allem Kirchen- und Musik- und Kammermusik ist. Die Oper, das große Werk eigentlich der Komponisten des 17. Jahrhunderts, des frühen 18. Jahrhunderts, und die Leitgattung, die höfische Leitgattung schlechthin, die spielt in dieser Zeit keine Rolle mehr.
Was gibt es denn zur Verbreitung seiner Werke zu sagen? Wie ist die gelungen oder war die schwierig bis heute?
Die Verbreitung der Werke ist eine sehr unterschiedliche. In seiner Zeit und auch bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein ist er doch auch als Oratorienkomponist sehr bekannt gewesen. Es gibt zwei große Werke von ihm. Die Hirten der Krippe zu Bethlehem, das ist ein Weihnachtsoratorium, ein sehr wienerisches. Und dann die vier letzten Dinge, die eigentlich für Josef Haydn vorgesehen waren, sind das Gegenstück zur Schöpfung. In der Schöpfung beginnt die Welt, bei den vier letzten Dingen ist die Apokalypse beschrieben, also Buch mit sieben Siegeln mehr oder weniger. Und das wäre also die Kontrafolie zur Schöpfung gewesen, aber Haydn ist da schon sehr hoch betagt, verstirbt dann auch, also in diesem Diskussionsprozess, soll das machen, soll das nicht machen. Und Eibler vertont das. Diese Werke sind sehr bekannt, sehr beliebt gewesen, aber wie viele Werke des typisch Wiener Repertoires sterben sie an der Schwelle zum 20., am späten 19., frühen 20. Jahrhundert dann einfach dann aus und wird das übliche Repertoire, das wir heute kennen, eigentlich dann ersetzt. Also man spielt dann das halt die Bach-Oratorien und Händel, die drei, vier, nicht mehr, nicht alle. Und diese typischen Wiener Oratorien, Peter von Winter und so weiter, das stirbt alles dann aus, wird also vom Spielband runtergenommen. Bekannt ist Eibler in seiner Zeit auch durch seine Messen, die sind übrigens sehr groß besetzt, typische Hofkapellenmessen, das mit vollstem Orchester und auch nicht ganz einfach im Vokalsatz, braucht einen guten Chor, gute Solisten, auch relativ hoch gesetzt auch. Also das wäre etwas für große Kirchen, das hätte ich in den großen Kirchen in Wien und Umgebung. Auch diese Messen werden dann mit dem üblichen Mainstream-Repertoire, das sich heute auch noch breit gemacht hat in den Kirchen, abgesetzt, auch in der Wende zum 20. Jahrhundert eigentlich. Was sich aber hält, bis heute hält, das sind die kleinen Kompositionen, Gradual-Offertorien-Kompositionen, vor allem das berühmte Omnes de Saba Venient, das immer am 6. Jänner natürlich in wahrscheinlich locker 50% der Wiener Kirchen und Wiener Umgebung Kirchen nach wie vor im Repertoire ist und gespielt wird.
Fritscher, Sie haben es gerade angesprochen, Omnes aber divinient im Stephansdom am 6. Jänner jedes Jahr zu hören. Seit wann gibt es diese Tradition und warum ist es so gekommen?
Seit wann es die Tradition genau gibt, kann ich jetzt nicht sagen, weil wir die Noten, die originalen Noten nicht haben. Viele Noten sind ja verloren gegangen. Wir haben einen Katalog aus der Zeit von Gensbacher, der war ab 1824 Domkapellmeister. In dieser Zeit werden die Eibler Noten in den Dom hineingebracht, die Musik hineingebracht. Ist ja kein Domkapellmeister, ist kein Dommusiker in dem Sinne. Das heißt, die Noten werden sozusagen importiert in das Repertoire. Und Gensbacher hat mit seinem Dienstherrn, Fürst Erzbischof Firmian, jemanden, der hier auch ganz entscheidend und eigentlich als einer der wenigen das Repertoire wirklich nachweislich beeinflusst hat. Das heißt, einerseits kauft er an den gesamten Gradualenzyklus von Michael Haydn. Das ist auf Anregung Gensbachers von Firmian aus Salzburg angekauft worden. Und Firmian ist auch jeniger, der die Eibler-Stücke an den Stephansdom bringt. Da haben wir einen Vermerk in dem großen Katalog, dass sie hier auf Wunsch des Fürsterzbischofs oder als Geschenk des Fürsterzbischofes in das Archiv gebracht werden und auch sicherlich auch zur Aufführung gebracht werden. Und ich nehme an, aus dieser Zeit, das ist wie gesagt in den späten 1820er, frühen 1830er Jahren, wird dieses Omnes de Saba venient wahrscheinlich auch im Stephansdom hineingebracht worden sein. Und ab dann, soweit wir es wissen, wird es lückenlos musiziert. Ist doch ein sehr charmantes Stück.
Jetzt haben Sie uns viel Hintergrund gegeben, Frau Hilscher, zu Omnes Saba divinient. Es gibt aber auch ein weiteres Stück mit dem Titel Terra Tremuit von Josef Eibler, das auch einen Fixpunkt im jährlichen Ablauf von St. Stephan darstellt.
Es ist gleichsam das Gegenstück zu Omnes Saba venient, weil es das ein Offertorum ist für den Ostersonntag. Es ist so ein Text, der eigentlich sehr brutal beginnt, muss man sagen, also wirklich mit einem Erdbeben, also einer apokalyptischen Darstellung, die man eigentlich eher zum Karfreitag, zur Kreuzigung sich vorstellen würde oder denken würde, ist aber hier noch am Ostersonntag quasi als Reminiszenz noch dieses Geschehens des Triduum Sacrum zu sehen und endet dann im Osterhalleluja, das wir auch aus der Schubert-Vertonung erkennen, auch die wird auf der Chorale genau zitiert und genauso auch bei Eibler. Das ist ein Stück, das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und erst in den, vor zwei Jahren von Markus Landerer wieder ins Repertoire hineingeschwemmt wurde, was sehr schön hineinpasst und auch sehr wienerisch ist natürlich. Und eines dieser Eiblerschen Stücke ist, das wirklich das gesamte Können dieses Josef Eibler zeigt. Einerseits eine sehr farbige Instrumentierung mit dem üblichen Orchester, das man eben zur Zeit zur Verfügung hat, kontrapunktig vom Feinsten auf kleinstem Raum, eine sehr feine Art der Chromatik, und das ist nicht gerade bei einem Text wie bei Terra Tremuit natürlich wunderbar zu machen, Erdbeben, das dann eben aber in der Auferstehung und im quasi im Et Resurrexit und im Halleluja dann eigentlich dann endet.
Yeah.
Pritscher, kommen wir zur Zeitgemäßheit der Werke von Eibler an den von Ihnen genannten Stücken, die wir auch hören konnten. Was gibt es da zu sagen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, weil natürlich das ist Musik, die entstanden ist für eine Liturgie, die mit dem Zweiten Vatikanum überholt wurde. Eine Liturgie, die die Messe eigentlich begleitet hat, aber nicht Akteur in der Liturgie war. Natürlich auch das Zweite Vatikanum sagt ganz deutlich, wir dürfen die Tradition nicht über Bord werfen. Es gibt Stücke, die wichtig sind, die notwendig sind, um das Kirchenvolk in eine religiöse Stimmung zu versetzen, die das auch besser können als vielleicht die Worte, weil Musik das Herz vielleicht direkter erreicht als viele Worte. In diesem Sinne geht es darum, dass man gerade an den hohen Festtagen auch festliche Musik macht. Nicht im Alltag, da wird das so eine Musik nicht hineinpassen, aber an hohen Festtagen, diesem Festcharakter, auch durch festliche Musik einen entsprechenden Impuls auch setzt, auch für die Leute setzt. Als praktische Dommusikerin, die ich ja hier im Domchor auch singen darf, ist es immer wieder eine schöne Erfahrung, wenn dann die Leute nach der Messe zu uns kommen und sagen, wissen Sie, heute war richtig Ostern für mich oder heute war richtig Weihnachten für mich. Die Musik hat mich jetzt in die Stimmung gebracht und das war so schön und da sind mir die Tränen gekommen. Und das sind Werke, die alt sind, die eigentlich im Archiv verstaubt als Noten herumliegen und die aber doch wieder so zeitgemäß sind, dass sie unsere heutigen Menschen massiv deutlich ansprechen. Dann möchte ich sagen, das ist heute Fest, das ist im Auferstehung, das ist heute Weihnachten, das ist heute Pfingsten oder im Fronleichnam. Vielleicht unmittelbarer eben durch den Klang, durch die Töne, das, was dann in der Predigt ausgelegt wird, das Wort, aber sehr unmittelbar fühlen lassen.
Elisabeth Theresia Hilscher, Ihre Arbeit ist es natürlich auch, das Dommusikarchiv zu betreuen. Und da stellt sich natürlich für die Hörerinnen und Hörer die Frage, was gibt es denn hier von Josef Eibler noch?
Viel gibt es von Josef Eibler nicht. Meiste ist eigentlich oben im praktischen aktuellen Dommusikarchiv bei Markus Landerer, weil wir wissen von den wenigen Werken, die es gegeben hat ursprünglich. Also wie gesagt, das meiste dieser Zeit ist eigentlich von Gensbacher, weil die Domkapellmeister ja auch angehalten waren, regelmäßig zu komponieren. Von Eibler haben wir, glaube ich, ein paar kleine Drucke. Ich müsste jetzt kurz blättern im Katalog. Wir haben einen Katalog aus der Zeit von Gensbacher, wo es genau verzeichnet ist. Da sind, wie gesagt, die Werke sind, glaube ich, 13, 14 Werke verzeichnet. Ein paar Drucke wurden dann später noch angekauft, weil es eben nur wenige Solitärwerke sind, die hier verwendet wurden, vor allem im Graduale, Offertorienwerke. Die Messen wurden meistens aus dem Repertoire der Domkapellmeister genommen, auch weil das schon einstudierte Werke waren. Und auch damals hat es geheißen, time is money. Und man musste sozusagen schauen, dass die Leute zeitsparend eingesetzt wurden. Es gibt auch also einige Werke zum Beispiel von so Praktikern wie Reuter, die einmal komponieren und dreimal textieren. Das ist sehr praktisch, da kann man schnell einstudieren, solche Sachen. Von Eibler, wie gesagt, sind es vor allem diese kleinen Offertorium-graduale Werke, die verwendet werden, wie eben die schon erwähnten beiden Omnes de Saba Veniens und eben das Terra Tremuit. Andere Werke, was von Eibler musiziert worden ist, wissen wir, dass es im Rahmen auch der großen mit dem Hof gemeinsam veranstalteten Gottesdienste gewesen ist. Zum Beispiel das große Kaiserrequiem, das jetzt wieder eine Wiederaufführung im Dom erlebt hat zu Allerheiligen, eben aller Seelen, das seit 200 Jahren eigentlich mehr oder weniger in der Kiste gelegen ist, hier in Wien. Und jetzt wieder aufgeführt wurde, Markus Landerer wieder, sei Dank, der das wieder aus der Mottenkiste herausgezogen hat. Und demonstriert, dass es kein Mottenwerk ist, sondern durchaus ein höchst lebendiges Werk. Und vor allem ein Werk, das wirklich ein Wiener Requiem ist. Da haben wir ganz wenige Werke, die wir im Repertoire haben. Das kleinere Pendant dazu wäre Ferdinand Schubert Requiem zum Beispiel, das auch sehr wienerisch, biedermeierisch ist. Während ja wirklich die bekannteren Michael Haydn, Schrattenbach Requiem und auch das Mozart Requiem Salzburger Werke eigentlich sind von der Musikgestaltung her. Aber natürlich sich auch im Wiener Repertoire schon, weil sie auch gute Musik sind, natürlich breit gemacht haben.
Aber warum ist dann Eibler gescheitert bei der Fertigstellung des Mozart-Requiems?
Ich glaube, es war mehr Respekt, es war nicht Scheitern. Er gibt das zurück, weil er nicht damit zurande kommt. Es gibt ja doch große Versuche, das zu machen. Es gab auch einen eine Aufführung der Eibler-Version bei einem Kongress, ich glaube 1991 in Salzburg, glaube ich, ist das gemacht worden, weil er eben nicht bei Mozart eingreifen wollte und das sollte ein Mozart- und kein Eibler-Werk werden. Und er war mit dem wahrscheinlich nicht ganz glücklich, was da schon gestanden ist. Die Dokumentenlage ist eher dürftig, aber es scheint so zu sein, nachdem was man noch seinen Äußerungen später weiß. Es war der große Respekt eigentlich. Ich mache das nicht fertig. Das ist ein Fake, das ist weder Eibler, das ist weder Mozart. Und ich spiele bei dem Ganzen, bei der Geschichte der Witwe Mozart nicht mit, nach dem Motto.
Ein sehr moralischer Ansatz.
Das sicher, und das zeigt auch, dass der Eibler eigentlich eine tolle Persönlichkeit gewesen sein muss. Einerseits, weil er sich wirklich am Parkett der Kirche, aber auch des Hofes sehr gut benehmen konnte, sehr arriviert war. Und wie gesagt, er hat auch als Komponist gewusst, was er kann und wo er die Finger besser davon lässt. Also ein sehr kluger Komponist auch. Und was er aber macht, das macht er hundertprozentig und sehr gut.
Wenn man Dommusik-Archivarin ist, dann muss das natürlich durchaus etwas auch mit Ihnen machen, wenn solche historischen Werke wie von Eibler wieder erklingen.
Dommusik-Archivarin ist ein großer Titel. Ich meine, ich arbeite nur das alte Archiv irgendwie auf. Was macht es mit mir? Es ist für mich etwas ganz Besonderes, wenn man die Dinge, die man hier jetzt entstaubt, putzt, katalogisiert, dann wieder in frischen Noten sieht, vor sich sieht, hat, in der Hand hat und musiziert und das, was man sich vorstellt, dann wieder zum Leben erweckt wird und auch heute noch eine Aussage hat. Sowohl unter den doch sehr kritischen Kolleginnen und Kollegen, auch des Domorchesters oder des Vokalensembles, die alle ja Profis sind und viel singen, die dann doch durchaus ihre Kommentare abgeben von gut, nicht gut oder ach, wirklich schön. Aber auch, wie gesagt, auch die Reaktion dann eben der Geistlichkeit, wie auch des Kirchenvolkes, ganz spontan ist immer eine sehr unmittelbare. Und die zeigt doch, dass Musik, die sich offenbar über Jahre, Jahrzehnte im Repertoire des Domes halten konnte, und wir haben von einigen alten Stücken ja doch noch die Umschläge mit teilweise sehr, sehr vielen Eintragungen an Aufführungen, dass das einfach dann Werke sind, die haben so eine Qualität, das veraltet nicht.
In unserer heutigen Sendung Archivar, Archivi, Archivo, der Sendung von Monika Jarosch und mir, Stefan Hauser, war heute Elisabeth Theresia Hilscher zu Gast. Sie haben viel von ihr erfahren über den Komponisten Josef Eibler und was es mit ihm zur Tradition am 6. Jänner im Stephansdom zu tun hat.
Archivar, Archivi, Archivo? Wissenswertes aus der Historie des Wiener Wahrzeichens und der Bundeshauptstadt in einem Radio-Wiki. Von Monika Jarosch und Stefan Hauser.